Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade vorhin ging beim Psalmgebet. Man fragt sich ja schon, hatten die eigentlich damals schon eine Ahnung von der Größe Gottes? Oder waren sie einfach nur getrieben von einer unfassbaren Selbstüberschätzung? Wenn sie sagen, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Was für ein Vergleich, Gott und Mensch, der Schöpfer des Universums, dessen Macht und Größe Milliarden von Lichtjahren umspannt, und dann dagegen der winzig kleine Mensch, der schon stolz ist, wenn er 2 Meter erreicht. Nur ein wenig niedriger als Gott soll das sein? Und wir wissen ja auch inzwischen, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht. Und noch schlimmer, diese Sonne ist ein winzig kleiner Stern in einer letztlich auch wieder winzig kleinen Milchstraße. Der Mensch ist also alles andere als der Mittelpunkt der Schöpfung. Und wenn man dann anschaut, was dieser Mensch auf dem kleinen Planeten am Rande des Universums zustande bringt, dann staunt man vielleicht in einer gewissen Ehrfurcht über dessen Erfindungen und Einfälle, aber man erschrickt auch gleichzeitig über all das, was wir schon in den Sand gesetzt haben. Nicht groß wie jener Psalmbeter, sondern klein sollten wir über den Menschen denken. Und das ist kein unfreundlicher Pessimismus, sondern Realismus. Genauso wie es angesichts der biologischen Forschung ja immer mehr fragwürdig geworden ist, den Menschen herauszuheben aus den anderen Lebewesen. Sie kennen sicher alle die Bilderfolge, die damals vor etwa 100 Jahren entstanden ist. Bis heute findet man sie in den Schulbüchern, mittlerweile zusätzlich veranschaulicht durch solche lebensechten Gesichterfolgen. Was bleibt dann noch übrig von uns, wenn wir nur ein Glied in dieser Kette sind? Manche retten sich ja dann vielleicht mit Sparwitzen. Da kommt der Bub nach Hause und sagt zu seinem Vater, du Papa, in der Schule habe ich gelernt, dass der Mensch vom Affen abstammt. Der Vater reagiert unwirsch und sagt, du vielleicht, aber ich nicht. Man braucht ein Weilchen, bis man es verstanden hat. Oder man schmunzelt über Anpassungen jener alten Grafik, die mit der heutigen Körperhaltung dann zu tun haben. Aber das Thema ist damit nicht weggewischt. Was macht unsere besondere Würde aus? Ja, das ist der richtige Ausdruck. Wenn wir über Würde sprechen, müssen wir aber als erstes ein Missverständnis ausräumen. Gemeint ist jetzt nicht die spezielle Würde, die einzelnen Menschen zukommt, weil sie besonders weise oder alt sind, eine besondere Lebensleistung vollbracht haben, einen Berufsstand angehören und deshalb sogenannte Würdenträger sind oder eine Begabung mitbringen, die gewürdigt werden muss. Mit solchen Eigenschaften kann ein Mensch vom anderen abgegrenzt werden. Es lassen sich Vergleiche ziehen, man kann Menschen herausheben und loben, das ist ja auch gut so. Aber die Menschenwürde meint nochmal was anderes. Sie wird nämlich nicht einer bestimmten Eigenschaft zugeschrieben, sondern dem Menschen an sich. Menschenwürde ist das Anrecht auf Achtung als Mensch. Menschenwürde ist das mit dem Dasein des Menschen gegebene Anrecht auf Achtung als Mensch. So hat es Professor Herle auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn aufgegriffen, weil Sie ihn hier in der Kirche nächste Woche live auch hören können. Später dazu mehr. Also ein Anrecht, etwas, das uns nicht genommen werden kann. Es ist deshalb Unfug, wenn manchmal gelesen wird, diesem oder jenem wäre seine Würde genommen worden. Vielleicht die Würde im Sinne des Würdenträgers, von der ich vorhin sprach. Aber die menschliche Würde kann nichts und niemand uns nehmen. Sie ist unantastbar. Sie ist etwas, das auch dann immer noch gilt, wenn es gefährdet ist, ja sogar dann noch existiert, wenn man gar nichts mehr davon weiß. Es gibt leider viele Staaten und andere Formen von Gewaltherrschaft, in denen die Mächtigen scheinbar vergessen haben, dass sie es mit Menschen zu tun haben, die eine unverlierbare Würde besitzen. Und dann kann es sogar geschehen, dass diese Menschen selbst ihre Würde vergessen. Aber sie verlieren sie nicht dadurch. Nichts und niemand kann uns unsere Würde nehmen. Wir haben ein Anrecht darauf. Und es ist ein nicht selbstverständliches Vorrecht, in einem Staat hier leben zu dürfen, dessen gesamte Gesetzgebung von eben jenem Anrecht ausgeht. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht bekanntlich unter dem sogenannten Ewigkeitsparagraphen, zusammen übrigens mit der Religionsfreiheit. Darf dieser Artikel nie und unter keinen Umständen fallen gelassen werden. Selbst eine 100% Mehrheit im Bundestag dürfte so nicht entscheiden. Also nicht nur die Würde an sich ist unantastbar, sondern auch die Vorgabe, dass eben diese Würde durch den Staat geschützt werden muss. Deshalb der Begriff Ewigkeitsparagraph. Wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein, in einem solchen Staat leben zu können. Und diese Dankbarkeit kann uns in diesen speziellen Wochen und Monaten auch großzügig machen. Ich meine damit nicht kopflos oder unrealistisch, aber wirklich großzügig und weitherzig im Vollsinn des Wortes. Ich möchte aber jetzt hier keinen politischen Vortrag, sondern eine Predigt halten. Und deshalb erinnere ich an die Grundlage dieser so weitreichenden und zugleich leider auch verletzlichen Einsicht, dass es eine Würde des Menschen gibt, die unantastbar bleibt. In der Rechtsgeschichte wird oft Immanuel Kant zitiert. Er war es, der große Philosoph aus Königsberg, der als Antwort auf die französische Aufklärung ein Programm verfasst hat, wie denn Leben gelingen kann. Auch ohne die Vorschriften durch König, Adel oder Klerus. In seiner großartigen Ethik, der methodisch reflektierten Lehre von der praktischen Vernunft, die heißt dann die sogenannte Kritik der praktischen Vernunft, denkt er darüber nach, woran sich unser Verhalten und Handeln festmachen soll, wenn wir nicht einfach nur ein Regelwerk abarbeiten, sondern wenn wir persönlich Verantwortung übernehmen für unser Tun. Und von ihm stammt dann der berühmte Satz vom kategorischen Imperativ, dass also unser Handeln soll immer von Leitsätzen vorangetrieben werden, die nicht nur für uns selbst, sondern für alle gelten können. Und dieser berühmte Immanuel Kant hat genau in jenem Geist auch geschrieben, im Reich der Zwecke, also überall, wo was erreicht werden soll, hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann man auch etwas anderes, etwas Dementsprechendes setzen. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin nicht durch etwas anderes ersetzt werden kann, das hat eine Würde. Würde steht also im Gegensatz zum Preis, im Gegensatz zu dem, was verzweckbar ist. Und das gerade macht die Brisanz unseres Grundgesetzes aus. Und deshalb wurde in Deutschland zum Beispiel entschieden, dass es vielleicht straffrei, aber nie im Vollsinn des Wortes erlaubt sein kann, Menschen zu töten, um damit ein noch so gutes Ziel zu erreichen. Um diese Frage ging es beispielsweise vor wenigen Jahren, als diskutiert wurde, ob denn hier in Deutschland Flugzeuge abgeschossen werden können, die entführt worden sind und dann als Bombe gebraucht werden, wie es damals am 11. September in den USA geschah. Und unser Verfassungsgericht hat entschieden, nein, selbst wenn dadurch zahlenmäßig Menschenleben gerettet werden können im Vergleich zu denen, die man durch den Abschuss opfert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Mensch darf nie als Preis kalkulierbar werden. Und sei es als Preis im Vergleich zu anderen Menschenleben, die man dadurch schützen oder retten kann. Und deshalb gibt es bei uns auch keine richtig kontroverse Diskussion über Organhandel oder über die Forschung mit Embryonen. Es gibt keinen Preis der Welt, der ein Menschenleben aufwiegen darf. Das ist die Botschaft. Dass manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen, die dieses Prinzip trotzdem durchbrechen, sei dahingestellt. Auch wenn solche Entscheidungen dann straffrei ausfallen, sie sind immer noch nicht erlaubt. Und so wie auch durchaus nach dem Geist des Grundgesetzes eine Abtreibung nie erlaubt sein kann, allenfalls straffrei, wie es unsere aktuelle Gesetzgebung vorsieht, dass der Unterschied zwischen beiden in der öffentlichen Wahrnehmung kaum mehr eine Rolle spielt, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie weit stimmt das eigentlich, dass unser Grundgesetz sich vorrangig Immanuel Kant und auch anderen Philosophen verdankt? Ja, es stimmt schon sehr weitreichend und wir sollten aufpassen, als Christen nicht zu breitbeinig aufzutreten in dieser Diskussion. Denn jene großartigen Einsichten der Philosophen waren nur möglich, als sie im Zusammenhang der Aufklärung die Vorschriften einer damals fast diktatorisch auftretenden Kirche erstmal beiseite geschoben haben, um sich jetzt eben nicht mehr von den Hierarchien, sondern von ihrem Gewissen leiten zu lassen. Jetzt wurde nicht mehr getan, was der Fürst oder der Bischof erwartet, sondern was das Gewissen einem vorschreibt. Aber ich selbst bin davon überzeugt, dass genau diese Bewegung der Aufklärung ganz dicht dran war an einer anderen Bewegung. Einer Bewegung, die einige hundert Jahre vorher hier auch in Deutschland losgetreten wurde, nämlich die Entdeckung des Gewissens als entscheidende Instanz durch Reformatoren wie Martin Luther. Hier stehe ich kann nicht anders, sagte er, um der Wahrheit willen vor dem Kaiser in Worms. Und das nicht, weil er einen so starken Charakter hatte, sondern weil er sich an Jesus Christus gebunden wusste, der stärker ist und größer ist als jeder Kaiser. Die Kraft des Gewissens ist, wenn es gut geht, eben nicht die Kraft unserer Persönlichkeit. Es ist nicht die Kraft unserer Charakterstärke, sondern die Kraft Jesu in uns. Deshalb lebe nun nicht ich, sondern Christus in mir, schreibt einmal der Apostel Paulus. Weil ich an ihn gebunden bin, finde ich den Mut, für die Wahrheit aufzustehen, und sei es, dass ich dabei den aktuellen Hierarchien wie dem Kaiser, den Fürsten oder auch mal den Bischöfen die Stirn bieten kann. Dieser Immanuel Kant war kein Kirchenmann und doch stand er in einer geistigen Abhängigkeit, ja in einer Traditionslinie zu jenem Kirchenmann, der uns als Evangelische bis heute nicht loslässt. Das hat ganz sicher auch damit zu tun, dass sich jener große Philosoph des 19. Jahrhunderts, der die Menschenwürde formuliert hat, nach wie vor aus jener Quelle ernährte, aus der auch wir trinken, aus der Zusage Gottes, die uns in der Bibel begegnet. Menschenwürde haben heißt, herausgehoben zu sein aus der Welt der Zwecke und Preise. Das heißt, herausgehoben sein aus der Welt, in der man sich ständig beweisen und legitimieren muss. Ich bin ein Mensch, eine Person. Das reicht, um Anrecht auf Achtung zu haben. Nicht aufgrund dessen, was ich in meinem Leben zustande bringe oder in den Sand setze, nicht wegen meiner Eigenschaften und auch nicht wegen meines Potenzials, also etwa wegen der Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch was werden könnte, dass es vielleicht doch noch was wird mit dem Kind, das schwer behindert ist und deshalb nicht so schnell lernt wie die anderen. Nein, seine Würde bekommt es nicht durch das, was es wohl noch werden könnte, sondern durch das, was es schon ist, ein geliebtes Kind Gottes. Ich musste daran denken, als ich gestern Nachmittag ausnahmsweise mal im Rahmen einer Familienfeier eine Taufe vollzogen habe. Es ging um ein sehr schwer geistig und körperbehindertes Mädchen. Du bist ein geliebtes Wunschkind Gottes, sagte ich zu ihr, obwohl sie das gar nicht hören konnte. Unsere Würde hängt nicht an dem, was wir können oder vielleicht einst noch können werden. Sie hängt nicht an unseren Eigenschaften, erst recht nicht an unserer geistigen Überlegenheit gegenüber den Tieren, wie man es in der Antike gesagt hat. Was ist dann mit Kindern, die ganz früh sterben? Was ist mit Menschen, die im Koma liegen? Rein geistig betrachtet sind solche Menschen womöglich schwächer als manches kluge Tier. Nein, unsere Würde liegt eben nicht an unseren Eigenschaften, nicht in dem, was in uns liegt, sondern in dem, was uns von außen zugesprochen wird. Und zwar von niemand Geringerem als dem Schöpfer, höchstpersönlich, in Person, kann man sagen. Das Grundgesetz, das kann unsere Würde schützen, hoffentlich zumindest. Aber hergestellt wird unsere Würde eben nicht durch menschliche Übereinkünfte, sondern durch die Anrede unseres Schöpfers und Erlösers. Gewissermaßen fällt die Würde von uns Menschen von Gott her in diesen Rahmen hinein und wird dann durch den Rahmen hoffentlich geschützt. Martin Luther konnte deshalb in seiner berühmten Heidelberger Disputation mal von der Liebe Gottes schreiben, dass diese Liebe sich im Gegensatz zu menschlicher Liebe eben nicht an dem entzündet, was sie vorfindet. Also nicht an dem Liebenswerten, was in uns schon vorhanden ist. Nein, die Liebe Gottes ist eine schöpferische Liebe, die das, was sie liebt, nicht vorfindet, sondern erschafft. Sie macht uns liebenswert, sie verleiht uns Würde, jedem Menschen, nicht nur uns Christen. Und weil Gott auch jeden Menschen liebt und diese Liebe nicht zurücknimmt. Das gilt ausnahmslos für jeden, auch für jene, deren Verhalten alles andere dann als liebenswert ist und bleibt. Also zum Beispiel für uns. So lebe nun nicht ich, sondern Christus in mir. Man kann es auch so sagen, Gott kann mich nicht ansehen, ohne gleichzeitig sich selbst in mir zu sehen, seinen geliebten Sohn in mir zu sehen. So kann man auch das Geheimnis der Menschenwürde formulieren. Gott kann mich nicht ansehen, ohne gleichzeitig sich selbst in mir zu sehen. Und ich habe vorhin in der Schriftlesung die berühmte Stelle von der Gottebenbildlichkeit gehört. Gott schuf uns Menschen als sein Bild. Dort geht es ja im Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte um die Aufgabe vom Bauen und Bewahren. Der Mensch erfüllt eine Funktion gegenüber dem Rest der Schöpfung, die ihn gewissermaßen zum Abbild Gottes macht. Zu dem, der auch in einem viel größeren und umfassenderen Sinn bebaut und bewahrt. Und so gesehen kann man ja meinen, es geht bei der Gottebenbildlichkeit vor allem um unseren Auftrag, jetzt stellvertretend für Gott die Welt zu bebauen und zu bewahren. Dann sind wir das Abbild Gottes, so wie einst die Regierungsbeamten die Symbole des Königshauses bei sich trugen, als Zeichen für das Mandat, das ihnen von höchster Stelle verliehen wurde. Aber Gott-Ebenbildlichkeit in einem viel tieferen Sinn meint mehr. Und das spätestens seit dem Neuen Testament. Und auch im Psalm 8, den wir vorhin gebetet haben, klingt es schon durch. Nämlich Gott sieht sich selbst, wenn er uns ansieht. Er schaut sich selbst gewissermaßen ins Gesicht, wenn sein Antlitz unserem Antlitz begegnet. Denn wenn das wahr ist, dass Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus, dann gibt es keinen Menschen, der nicht im Bild gesprochen die Züge Gottes trägt. Dann ist kein Mensch ausgenommen von dem, was von Anbeginn der Schöpfung geplant und dann am Weihnachtsmorgen geschehen ist. Gott und Mensch kamen in Bethlehem zusammen, weil Gott Mensch wurde, weil der Heiland geboren ist. Eine große Freude, die aller Welt widerfahren wird, heißt es dort. Und wenn Sie das nächste Mal das Weihnachtsevangelium hören und gewissermaßen mit den Hirten in den Himmel schauen und den Engelchor hören, die große Freude, die aller Welt widerfahren wird, dann denken Sie an die Würde des Menschen. Es geht eben nicht nur um einen kleinen Teil von Menschen, die das Privileg haben, von diesem Ereignis hier und jetzt schon zu erfahren, so wie wir darüber staunen zu können, sondern auch für jene Menschen, die noch gar nichts davon wissen oder womöglich gar nichts davon wissen wollen, auch für sie ist er Mensch geworden. Und deshalb tragen auch sie sein Antlitz. Und genauso wie die Würde des Menschen unantastbar ist, ist auch die Liebe Gottes zum Menschen in Jesus Christus unantastbar. Und auch die Gottebenbildlichkeit, die uns eben nicht nur durch die Schöpfung, sondern vor allem auch durch die Menschwerdung Gottes in Christus verliehen wurde. Auch diese Gottebenbildlichkeit ist unantastbar. Hören Sie das bitte, wenn Sie vielleicht ins Zweifeln kommen, was denn noch übrig ist von dem, was Ihr Sohn oder Ihre Tochter einst geglaubt hat und jetzt nicht mehr. Die Zusage Gottes gilt. Selbst wenn wir sie mit Füßen treten, wir können sie nicht mehr loswerden. Gott sei Dank. Und was diese Zusage für die Ewigkeit bedeutet, das lassen wir Gottes Sache sein. Ich denke, ich muss am Ende dieser Predigt beziehungsweise dieses kleinen Vortrages nicht viele Worte machen, wenn es um die praktischen Konsequenzen geht. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Ich erinnere mich noch an eine Lehrerin aus Filderstadt, die völlig aufgewühlt war, als sie mir direkt nach ihrem Schulunterricht begegnete. Und da erzählte sie mir, wie sie nach der Pause in ihre Klasse gekommen ist und dort sehen musste, wie praktisch die ganze Klasse einen Schüler auf den Tisch gestellt hat und ihn dann umringte und dann dem Schüler die Hose runtergezogen hatte und ihn verspottete. Man muss nicht nach Syrien oder nach China reisen, um Situationen zu beobachten, in denen die Würde des Menschen in Frage gestellt wird. Und ich bin überzeugt, dass jeder hier in dieser Kirche schon Herausforderungen erlebt hat oder auch noch erleben wird, in denen es sehr konkret wird, was es heißt, Zeuge des Evangeliums von Jesus Christus zu sein. Und dazu gehört auch Zivilcourage.